Hallo und willkommen hier im Schlaugründen-Podcast. Heute zu dem Thema Unternehmen kaufen statt neu gründen als schlaue Alternative. Und ich sitze hier mit Andreas Frings, Franchise-Anwalt, Rechtsanwalt. Und ja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist, lieber Andreas, dass wir genau darüber quatschen können. Wie wäre es, wenn ich anstatt ein Unternehmen komplett neu zu gründen und aufzubauen, auf die Idee käme, eines zu kaufen? Was ist zu beachten als, ich nenne es mal, Gründer?
Ja, hallo Steffen, schön, dass ich hier sein kann.
Schön, dass du dabei bist. Du, lass uns mal überlegen. Also, ich bin potenzieller Gründer, sage ich jetzt mal, und ich habe Lust, ein Unternehmen theoretisch ja aufzubauen, aber ich komme auf die Idee, vielleicht ist es doch viel cleverer, so eine Abkürzung zu nehmen. Und du als Anwalt aus juristischer Sicht, was würdest du so deinem Kumpel sagen, wenn der um die Ecke käme und sagt, hey, du kennst dich doch hier mit Gründen und so weiter oder Unternehmenskauf aus, wie wäre es, wenn ich sowas mache? Was würdest du mir raten? Worauf sollte ich achten?
Ja, die wichtigste Frage ist natürlich erstmal, was kaufe ich denn eigentlich? Ne, das ist sicherlich das Thema. Ich muss mir sehr genau anschauen, was ich da vor Ort finde. Ich habe aber umgekehrt auch die Chance, mir erstmal anzuschauen, was kaufe ich denn da eigentlich? Ne, das heißt, ich kann mir das Unternehmen vorher angucken. Ich sehe, bringt das schon Ertrag oder bringt es keinen Ertrag? Ist da eine Substanz vorhanden, an der ich Interesse habe? Das sind eben dann so erstmal die Vorteile, ne? Und das wäre so mein erster Rat, sich erstmal anschauen, was genau ist denn das Objekt, für das ich mich interessiere, das Unternehmen?
Ja, es gibt ja unendlich viele ältere Unternehmer, die Nachfolger suchen, beispielsweise im Handwerk oder auch in völlig anderen Branchen. Und die große Herausforderung ist ja da sehr frühzeitig schon die passenden zu identifizieren. Und jetzt mal aus der juristischen Brille heraus, was würdest du, bevor es jetzt zu einem engeren Kontakt und zu wirklich juristischer Anbahnung des Vertrags und so weiter geht, was würdest du aus deiner juristischen Perspektive sehr früh abklopfen, vielleicht sogar schon in irgendeinem Angebot, das irgendwo beispielsweise online zu finden ist, spätestens so im allerersten orientierenden Gespräch?
Auf Seiten des Unternehmens jetzt, also sozusagen, was ich als Gründer oder als potenzieller Käufer, wofür oder worauf ich achten muss, bevor es dann in die
genau, bevor ich so richtig Kontakt aufnehme und einsteige in die Gespräche.
Also da meine ich, sollte man sich zuerst die Frage stellen, was kann ich denn eigentlich als Unternehmen führen oder möchte ich überhaupt selber das Unternehmen führen? Was kann ich als Unternehmensinhaber leisten und was ist so die Zielgröße, die ich habe? Ne? Also du hast den Handwerksbetrieb angesprochen, das setzt natürlich voraus, dass ich entweder selber aus dem Handwerk komme oder dann ein Unternehmen habe, bei dem dann irgendwie Meister vorhanden sind, auf die ich aufbauen kann. Ne? Aber das wäre so der erste Punkt, wo man sich wahrscheinlich auch erstmal selbst eine Vorstellung davon machen muss, was genau kann ich denn eigentlich leisten, was kann ich kaufen und was passt in mein Portfolio.
Ja, das heißt also auf sich selber auch einfach zu gucken und das zu versuchen abzugleichen mit dem, was man erwartet, was das Unternehmen als Unternehmenslenker braucht. Weil am Ende werde ich ja der Unternehmenslenker, der Geschäftsführer, der was auch immer, der einfach sagt, okay, aus meiner heutigen Perspektive als potenzieller Käufer, was muss ich für Fähigkeiten, für Kompetenzen, für Leistungen einbringen? Was wird meine Aufgabe sein und wird die mir Spaß machen und werde ich die gut erfüllen können, wenn ich den jetzigen Unternehmensführer ersetzen möchte?
Genau, und auch welche Leistungen kann ich vielleicht nicht selber anbieten und sind die dann in dem Unternehmen noch vorhanden, wenn der bisherige Unternehmensinhaber dann ausscheidet, wenn wir jetzt über so eine Nachfolgelösung sprechen.
Ist diese Thematik juristisch relevant, dass man dann später im Vertrag bestimmte Sachen festzurrt, wo man sagt, okay, dir ist bewusst, du als Unternehmenskäufer wirst die und die Leistungen erbringen müssen oder ich mache dich als Verkäufer quasi darauf aufmerksam, werden da Sachen festgehalten, die genau dieses, was macht mir Spaß, was kann ich, welche Kompetenzen und so, die das Ganze umschreiben in einem späteren Vertrag?
Nein, das wirst du in dem Vertrag nicht finden, sondern du findest sozusagen dann das passende Puzzlestück dazu, also den Abdruck dazu in dem Vertrag, also die Kehrseite der Medaille. In einem Unternehmenskaufvertrag geht es darum, dass ich sehr genau beschreibe, welches Unternehmen mit welchen Eigenschaften, mit welchen Personen und so weiter kaufe ich denn eigentlich. Und das muss dann zu dem passen, was ich suche. Das heißt, natürlich steckt es irgendwo da drin? Denn ich muss ja schauen, ob das, was ich tatsächlich bekomme, das ergibt sich dann im Zweifel aus dem Kaufvertrag. Also womit kann ich rechnen, womit kann ich nicht rechnen? Das ergibt sich aus dem Kaufvertrag. Und das muss natürlich zu dem passen, was ich mir vorher als Ziel überlegt habe.
Ja, okay. Und was sind so die wichtigsten Stolperfallen, über die ich als Käufer stolpern kann, wenn ich beim Vertrag nicht aufpasse dann? Also wir haben jetzt quasi den Suchprozess abgeschlossen, wir sind in die Gespräche gegangen und jetzt unterhalten wir uns darüber, wo typischerweise dann der Jurist auch dazukommt. Wie gestalten wir das Ganze? Worauf muss ich als Käufer achten?
Genau, um das zu beantworten, müssen wir vielleicht einmal ganz grob beschreiben, wie funktioniert denn eigentlich so eine Unternehmenstransaktion? Also wie kaufe ich denn eigentlich ein Unternehmen praktisch? Wie funktioniert das am Ende oder fast am Ende steht eben immer der Kaufvertrag, über den wir jetzt schon kurz gesprochen haben. Aber der ist ja zwar das, wo das Ganze wirksam wird, ja, also in der Regel, wenn ich Kapitalgesellschaften kaufe, ohne notarielle Beurkundung, geht da nichts. Deswegen ist das schon der Punkt, an dem es wirksam und entscheidend wird, aber die Verhandlungen sind dann ja längst abgeschlossen. Ja. Ne? Das heißt, die Musik spielt eigentlich vorher, nämlich bei der Verhandlung dieses Kaufvertrages, bei der Frage, was soll da drin stehen, was soll da nicht drin stehen, wofür garantiert mir der Verkäufer, dass das Unternehmen die Eigenschaften hat, die ich erwarte. Ne? Das ist der Prozess, der vorher stattfindet. Vor dem findet dann im Prinzip immer so eine Prüfung des Unternehmens statt. Ne? Also wir zäumen jetzt das Pferd so ein bisschen von hinten auf. Die Due Diligence, ne? Also ich schaue mir als Käufer an, was genau gibt es in diesem Unternehmen, was gibt es da vielleicht nicht, welche Verträge hat das Unternehmen und all solche Dinge. Da gibt es natürlich auch eine steuerliche Prüfung, eine technische Prüfung, je nach Branche oder so. Aber da findet eben eine sehr genaue Untersuchung des Objektes statt. Und bevor man damit loslegt, ist eben ganz wichtig, dass man sozusagen ein Ziel vor Augen hat, ne? Dass man weiß, wo geht das Ganze hin.
Das Ziel ist der Unternehmenskauf, oder?
Genau, das Ziel ist der Unternehmenskauf. Das Problem ist nur, da gehören immer zwei zu, also ein Käufer und ein Verkäufer. Und wenn die komplett unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie dieser Unternehmenskauf vonstatten gehen soll, beispielsweise sich noch nicht über den Kaufpreis unterhalten haben, dann wird das Ganze sehr mühsam. Und deswegen schließt man üblicherweise zu Beginn nicht nur ganz wichtig, eine Vertraulichkeitsvereinbarung, sondern eben auch eine Absichtserklärung, ein Letter of Intent, in dem man zumindest schon mal die groben Bausteine festhält von so einem Vertrag. Das ist dann nicht bindend, das heißt, keine Seite kann sagen, wir haben doch schon diesen Letter of Intent, jetzt möchtest du plötzlich nicht mehr verkaufen. Das geht so nicht, dafür brauchen wir dann in der Regel jedenfalls die notarielle Beurkundung, sondern es ist nur die Absicht, wenn wir in der Prüfung nichts Besonderes feststellen, dann könnten wir uns vorstellen, zu diesen Konditionen zu kaufen bzw. zu verkaufen. Und da muss man sagen, an dieser frühen Stelle wird es eigentlich für uns immer aus juristischer Perspektive jetzt interessant. Ne? Denn wenn in diesem Letter of Intent Dinge drin stehen, die so tatsächlich gar nicht gewollt sind, dann kann man zwar immer noch sagen, das ist alles unverbindlich und wir müssen ja nicht verkaufen oder kaufen, je nachdem aus welcher Perspektive. Aber dann wird das Argument der anderen Partei immer sein, wir haben das damals so festgehalten, entweder wir nehmen jetzt das Komplettpaket so, wie wir es festgehalten haben, oder wir lassen es, es scheitert. Aber dass man dann, was gerade was so einzelne Konditionen angeht, nochmal weit davon wegkommt, was man in dem Letter of Intent irgendwann mal vereinbart hat, das wird immer extrem schwer. Ne? Und deswegen,
weil man darauf verweisen kann dann.
Genau,
man kann halt sagen, hey, wir haben doch damals schon mal diesen Rahmen abgesteckt, warum bist du jetzt außerhalb von dem Rahmen?
So genau, verstehe ich's. Genau, so ist es. Ne? Und man legt schon mal einen Rahmen fest und dann fängt ja im Prinzip in der Regel die Käuferseite an, einen extremen Aufwand zu produzieren, nämlich das Unternehmen genauer anzuschauen. Wenn man ehrlich ist, produziert es auf der Verkäuferseite den gleichen Aufwand, weil die müssen die Unterlagen zur Verfügung stellen, die brauchen auch jemanden, der sie begleitet bei den Verhandlungen und so. Ne? Das heißt, wir produzieren Aufwand und dann sieht es natürlich nachher immer wie Nachverhandlungen aus, wenn man jetzt hingeht und das, was man irgendwann mal im Letter of Intent festgelegt hat, nicht mehr in dieser Weise im Kaufvertrag stehen soll. Ne? Und das gilt natürlich umgekehrt genauso mit geschickten Verhandlungen ganz zu Beginn. Hat man möglicherweise Dinge in dieser Absichtserklärung drinstehen, die einem nachher nützlich sein kann, auf die man verweisen kann. Ne? Oder eben auch die ganz praktische Erfahrung, dass man feststellt, unsere Vorstellungen liegen so weit auseinander, das gibt nichts mit uns. Ne? Auch dafür ist ja wichtig, diesen Rahmen einfach zu ziehen, und das ist ja auch legitim. Jede Seite kann ja sagen, das sind Konditionen, für die gebe ich mein Unternehmen nicht her, oder umgekehrt, der andere sagt, das sind Konditionen, das lohnt sich für mich nicht. Ne? Und deswegen ist da im Prinzip, geht das Ganze los, und da werden auch viele Fehler gemacht, indem man zu früh sozusagen sich zu weit voranschreitet, ohne eben dieses gemeinsame Ziel zu definieren.
Ohne die Absichtserklärung gemeinsam zu schreiben und zu unterschreiben.
Genau.
Letztlich. Mhm. Also was ich mitnehme ist, dass die eigentlich fast das zentrale Dokument ist, die sehr viel später beeinflussen kann, diese Absichtserklärung, obwohl sie nicht verbindlich ist. Mhm. Aber sie ist strategisch-taktisch relevant, weil ich damit von beiden Seiten schon mal abstecken kann, wohin die ganze Geschichte gehen soll, und mich darauf beziehen kann, wenn jemand versucht, dann gefühlt nachzuverhandeln.
Genau.
Das erhöht vielleicht auch die Hemmschwelle, da jetzt sehr große Unterschiede zu dem, was vorher drin stand, zu fahren. Es ist aber auch im Sinne von einer ersten Abklopfen, ob so es grundsätzlich passen könnte oder ob man komplett heterogene Vorstellungen hat. Ne? Also auf verschiedenen Ebenen ist die ganz wichtig, obwohl man meinen könnte, dass sie gar nicht so wichtig ist, weil sie nicht verbindlich ist.
Genau.
Okay, so, und dann bin ich jetzt zusammengekommen mit dem potenziellen Verkäufer und die Absichtserklärung steht jetzt, wir haben berücksichtigt, wir haben den Rahmen abgesteckt und wir wissen, dass wir jetzt in die Prüfung reingehen. Wie sähe denn eine Prüfung aus juristischer Sicht aus?
Aus juristischer Sicht spielen natürlich die Verträge eine große Rolle, ne? Und da geht das dann sehr weit auseinander, je nachdem, in welcher Branche wir uns bewegen, was dort ist, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, ne? Das ist natürlich auch so, wenn ich ein standortbezogenes Unternehmen, das werden die allermeisten sein, die ich kaufe, dann habe ich ein großes Thema mit Mietverträgen, Immobilien, denn es gibt ja nichts Schlimmeres, als ich habe ein Unternehmen in einer 1A-Lage und stelle dann fest, dieser Verkauf führt dazu, dass dem Vermieter ein Kündigungsrecht zusteht. Ne? Das sind so Themen, die ich dann abstecken muss. Natürlich auch die Arbeitnehmer, im Guten wie im Schlechten. Ja? Also ich übernehme das Unternehmen, gerade auch was die Angestellten angeht, in dem Zustand im Zweifel, in dem es dann am Tag des Vollzugs dieses Kaufvertrages steht und liegt. Und das bedeutet, wenn mir bestimmte Arbeitnehmer wichtig sind, dann muss ich zusehen, dass diese Arbeitnehmer auch noch da sind, wenn wir den Vertrag dann am Ende vollziehen. Ne? Und oder dass ich zumindest dann irgendwelche Mechanismen vorsehe, was passiert, wenn diese Arbeitnehmer nicht mehr da sind. Ne? Und
ich vermute mal, ich kaufe ein Unternehmen inklusive der Arbeitnehmer im Grunde, aber ich kann keinen Arbeitnehmer verpflichten, einen Zeitraum X zu bleiben. Ne?
Genau, das ist richtig. Aber die Frage, wie lange ist der schon da und wie viel Urlaub hat der möglicherweise noch? Und also diese Fragen kann ich mir im Vorfeld anschauen. Verfügt er überhaupt über einen anständigen Arbeitsvertrag? Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch Regeln vorsehen, dass der Kaufpreis möglicherweise geringer ist, wenn ein bestimmter Mitarbeiter oder ein bestimmter Umstand nicht so ist oder nicht für einen gewissen Zeitraum so ist, wie wir das ursprünglich geplant haben.
Ist das üblich, dass man Arbeitsverträge vielleicht auch komplett neu aufsetzt, dann, wenn man mal übernommen hat? Dass man sagt, hier, liebe Belegschaft, ich biete euch idealerweise was Besseres an als Gesamtrahmen?
Das ist eher, also natürlich irgendwo kommt das bei so Zusammenschlüssen oder so durchaus mal vor, aber wenn wir jetzt hier wirklich über die Übernahme eines Unternehmens sprechen, dann ist es eher die Ausnahme, denn es wird in der Regel auch nicht so recht funktionieren, denn ich müsste ja aus Käufersicht müsste ich ja die Arbeitnehmer davon überzeugen, einem neuen Arbeitsvertrag zuzustimmen. Und das wird wohl nur dann gelingen, wenn ich sehr viel bessere Konditionen anbiete. Und dann greife ich ja im Prinzip in die gesamte betriebswirtschaftliche Entwicklung ein, wenn ich jetzt plötzlich mit anderen Konditionen arbeite. Das mag im Einzelfall vielleicht der Fall sein, aber ich glaube, wenn ich als Käufer hingehe und erstmal die Arbeitsbedingungen verschlechtere, dann werde ich die Zustimmung dafür ganz sicher nicht bekommen. Ne? Mhm. Also, und deswegen ist das eher ein sensibles Thema, wo man sich anschauen muss, wie verkünde ich denn überhaupt, dass der bisherige Betriebsinhaber das Unternehmen verlässt und da jetzt wer Neues einsteigt. Ne? Das ist ja auch für eine Belegschaft eine Zäsur.
Ja, ja. Lass uns nochmal auf die Prüfung aus juristischer Sicht zurückkommen. Lass mal sammeln. Was sind so Punkte, die ich betrachten sollte? Du hast den Mietvertrag angesprochen. Du hast die Verträge mit Angestellten angesprochen. Mhm. Dazu würde ich jetzt auch mal so Freelancer, Zulieferer und Co. rechnen. Ne? All das, was zum Funktionieren des Geschäftsmodells funktioniert. Mir würde noch einfallen, so Thema Fuhrpark, Leasingverträge und Co. oder auch Maschinenleasing und solche Geschichten.
Das kann wichtig sein, klar. Mhm. Gerade wenn ich irgendwo im produzierenden Gewerbe bin oder bei einem Pflegedienst zum Beispiel, die haben ja meistens einen großen Fuhrpark. Ja. Da kann das ein Thema sein, Leasingverträge oder so. Aber vielleicht noch ganz am Anfang erstmal die Frage, ist der, den ich für den Unternehmensinhaber halte, denn tatsächlich auch der alleinige Unternehmensinhaber und kann der über das Unternehmen verfügen, ohne dass er da irgendwie Rechte anderer verletzt. Ne? Da,
kann er wirklich verkaufen?
Genau, kann er verkaufen, darf er verkaufen? Das sind natürlich sehr grundlegende Fragen, wo man aber auch schon mal die eine oder andere Überraschung erlebt, dass vielleicht noch irgendeine Gesellschaft zwischengeschaltet ist oder dass noch eine Person irgendwo Rechte hält, die vielleicht nicht absehbar sind oder die nicht offenkundig sind oder so. Das sind Themen. Wir hatten neulich mal einen früheren gescheiterten Kaufvertrag, wo auch die Frage war, kann dann eigentlich dieser frühere Käufer, der eben am Ende nicht gekauft hat, irgendwelche Rechte noch an dem Unternehmen herleiten. Das sind alles so Themen, die natürlich eine Rolle spielen. Wir haben dann das Markenrecht und
Patente würden wir noch einfallen.
Genau, wenn es sowas gibt, alles, was immaterielle Rechtsgüter sind. Es gibt Fälle, zum Beispiel, wo es Abonnenten oder sowas gibt, wo die Anzahl der Kunden vielleicht eine Rolle spielt. Auch das kann ja ein Thema sein. Ne? Die Frage, sind es wirklich so viele Kunden, wie es hier scheint auf den ersten Blick? Auch das kann Gegenstand einer solchen Prüfung und dann dementsprechend dazu passend immer einer Garantie im Kaufvertrag sein.
Ja. Hast du so einen ganz heißen Blick, wenn wir auf diese Gemengelage schauen, wie man vermeidet, dass etwas sich anders optisch darstellt, als es dann tatsächlich am Ende ist. Wie ich das wirklich in den verschiedensten Bereichen gut abklopfen kann, dass es wirklich der Realität entspricht und nicht ich da irgendwas falsch hineininterpretiere oder gezielt vielleicht auch etwas halb informiert werde.
Ja, mein Tipp wäre da zum einen mit Profis arbeiten. Das ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Punkt, weil man sieht zwar, was man da hat, aber in der Regel ist das Problem bei Unternehmern, die rechnen nicht immer mit dem Schlimmsten. Das ist ja das, was man uns Anwälten dann auch immer nachsagt, aber was gerade da ja auch ein sehr wichtiger Punkt ist, ne, wo man immer schauen muss, dass man sich hier in die Augen schaut und einander vertraut, ist nicht das Problem, sondern die Frage ist, gibt es vielleicht irgendwelche Themen, die dem bisherigen Betriebsinhaber selbst gar nicht bekannt sind, wo überhaupt keine böse Absicht hintersteckt, wo es aber ein größeres Problem nachher geben könnte. Ne? Und deswegen ist da der Tipp, man braucht dieses Misstrauen und zwar nicht ein persönliches Misstrauen gegenüber demjenigen, von dem man kaufen will. Das überhaupt nicht. Ne? Ganz im Gegenteil, wenn da irgendwie die Vertrauensgrundlage gestört ist, dann sollte man möglichst schnell sich was Neues suchen. Genau, also lieber früher als später die Reißleine ziehen. Das ist ganz klar. Aber dieses Misstrauen muss ich, oder eine Skepsis einfach gegenüber dem, was man dort vorfindet, ne? Wo man einfach schauen muss, ist es wirklich das, was sich dahinter verbirgt, ne? Und da sind so viele kleine Rädchen in so einem Unternehmen und die müssen halt alle zusammenpassen. Und wenn ich später feststelle, ja, so richtig ist es gar nicht das, was ich mir da gedacht habe. Oder es gibt einen Dritten, der dann Probleme macht, was vielleicht gar nicht absehbar war, oder zumindest nur insofern absehbar war, dass eine Tür offen stand, ja. Und das ist was man wirklich an der Stelle immer berücksichtigen muss.
Also ich nehme mit, Profis mit ins Boot holen, heißt einmal aus unternehmerischer Sicht jemand, der beratend einem zur Seite steht, und dann einer, der aus juristischer Sicht zur Seite steht. Wenn ich das Unternehmerische jetzt mal zusammenfasse mit sowohl finanziell als auch organisatorisch, prozessual und so weiter.
Genau. Da ist immer die Frage, kann ich das selber abbilden? Je nachdem, wenn es irgendwelche technischen Themen sind, dann kann es ja auch sein, dass der Unternehmer da so fit ist, dass er eben selber sieht, okay, die Prozesse funktionieren. Dann ganz wichtig auch immer natürlich die steuerliche Beratung. Auch das gehört dazu, dass jemand Fachkundiges sich mal die Zahlen anschaut. Das sollte schon unbedingt sein.
Ja. Okay, so jetzt kommen wir an den Punkt, dass wir gerade gelernt haben, dass das eigentlich alles schon erledigt ist, nämlich der Moment der Vertragsunterschrift, der Vertragserstellung und Vertragsunterschrift. Da kommt nur noch das rein, was man verhandelt hat. Gibt es da etwas zu beachten, was ich als Verkäufer frühzeitig anstoßen oder berücksichtigen sollte?
Als Verkäufer?
Entschuldigung, als Käufer.
Ja, auch da gilt wieder, jetzt habe ich den Prozess bis hierhin sozusagen durchgemacht. Und jetzt ist das Wichtigste natürlich, dass das, was wir bis dahin vereinbart haben oder was wir bis dahin gefunden haben, auch tatsächlich so Eingang in diesen Kaufvertrag findet, ne? Und dass all die Dinge, die ich vorher festgestellt habe, ich mir dann auch im Zweifel garantieren lasse in einem Kaufvertrag, dass die auch noch da sind, wenn der Vertrag dann vollzogen wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt da.
Dass also nichts unter den Tisch gekehrt wird, bewusst oder unbewusst.
Genau, dass da nichts auf der Strecke bleibt irgendwo.
Weil wir können schwer sagen, wir haben aber ja im Vorfeld besprochen, dass, und es steht nicht im Vertrag, dann kann ich mich da nicht unbedingt drauf stützen als Käufer dann.
Genau, ganz im Gegenteil. Im Vertrag steht in der Regel drin, ich garantiere bestimmte Umstände, das, was wir gerade besprochen haben. Und alles, was ich als Verkäufer nicht garantiere, da bist du dann, lieber Käufer, mit deinen Ansprüchen ausgeschlossen. Ausgenommen ist dann immer Vorsatz, wenn man also irgendwas absichtlich verschweigt oder so. Aber das ist die Logik hinter so einem Kaufvertrag, weil wir wollen eben nicht eine uferlose Haftung des Verkäufers. Umgekehrt wollen wir aber auch dann eine verschuldensunabhängige Haftung für die Kernbereiche dieses Unternehmens haben. Und deswegen ist ganz wichtig, dass das da abgebildet ist. Und dann der zweite Punkt ist, in der Regel ist es ja so, dass der Kauf nicht sofort vollzogen wird, wenn man beim Notar gewesen ist. Denn es müssen dann noch irgendwelche Genehmigungen eingeholt werden, irgendwelche Darlehen abgelöst werden oder solche Themen. Und auch da braucht man immer den Blick dann für den Vollzug, ne? Es macht keinen Sinn, einen Vertrag zu schließen, bei dem man erkennen kann, dass man ihn gar nicht vollziehen kann, weil sich vielleicht die Katze in den Schwanz beißt. Ja, also ich habe voneinander abhängige Bedingungen und das funktioniert dann am Ende des Tages nicht. Das sind da alles so Dinge, die im Kaufvertrag stehen und zu berücksichtigen sind.
Du hast gerade einen gescheiterten Kaufvertrag angesprochen, in deiner Historie mal begleitet oder zumindest mal einem Unternehmer, den du dann begleitet hast. Was sind so Punkte, was einem nach dem Unternehmenskauf auf die Füße fallen kann, juristisch?
Ja, die Punkte sind im Prinzip dann das Gegenstück zu dem, was wir gerade besprochen haben, ne? Dass irgendwie Themen aufkommen, die vorher nicht behandelt wurden. Ne? Also die Mitarbeiter laufen weg, das könnte passieren. Oder was auch häufig sein kann, ist, dass der bisherige Betriebsinhaber, gerade wenn er Geschäftsführer ist, nicht so richtig loslassen kann und man dann dort Schwierigkeiten bekommt. Das könnte bei Übernahmen auch immer ein Thema sein. Also gerade jetzt hier so in dem Segment Übernehmen anstelle von Gründung. Ne? Da ist das sicherlich häufig ein Thema. Wenn ich irgendeinen Handwerksbetrieb habe, wo der Meister seit 30 Jahren die Geschäfte führt. Und jetzt kommt da vielleicht wer Jüngeres und der muss von den Kunden dann erstmal gleichermaßen akzeptiert werden. Und wenn dann der alte Meister auch nicht so richtig loslassen kann, das kann auch immer ein Thema sein. Ne?
Ja, nun begleitest du ja vor allem Franchise-Geber, die im Zweifelsfall Franchise-Nehmer haben, die ihren Betrieb verkaufen. Mhm. Gibt es aus der Perspektive etwas, wenn ich einen Franchise-Nehmerbetrieb, den einzelnen Standort von einer Franchise-Marke kaufen möchte, was ich beachten sollte, was wir jetzt gerade nicht diskutiert haben, was so ein bisschen vielleicht Franchise-spezifisch ist?
Ja, im Franchising habe ich es an der Stelle aus Gründersicht oder aus Erwerbersicht etwas leichter, denn ich kann mir das System anschauen. Ich muss mir das System anschauen, aber ich kann mir eben auch das System anschauen und ich kann dann auch noch sehen, wie funktioniert das in der Umsetzung an diesem konkreten Standort. Das ist ja das Thema, das wir im Franchising immer haben, wenn wir in der Neugründung sind. Die Frage eins ist das Konzept in Ordnung? Passt das Konzept? Und die Frage zwei ist, kann ich das Konzept an dem konkreten Standort auch erfolgreich umsetzen? Und die Frage zwei ist zur Hälfte dann möglicherweise schon beantwortet, dass man nämlich sagen kann, das Konzept lässt sich an diesem Standort erfolgreich umsetzen. Und die Frage ist dann nur noch, kann ich das auch? Ja, aber da habe ich dann eigentlich einen Vorteil, dass ich eben in einen funktionierenden Prozess einsteige und eben diese Aufbauphase überspringe, dafür natürlich einen Kaufpreis zahle und anders rechnen muss. Aber ich kann mir eben anschauen, gerade bei personalintensiven Betrieben, ja, wenn das schon funktioniert, wenn das Konzept funktioniert, dann kann ich es mir eben schon anschauen in der Form, wie ich es dann weiterführen möchte.
Und ich habe so eine Art Wegbegleiter an meiner Seite, nämlich den Franchise-Geber, der ein Interesse daran hat, wenn ich mit ihm klar bin, ne, so ich wäre ein potenzieller Käufer, er findet mich als Franchise-Nehmer gut, das ist ja dann auch eine Dreiecksbeziehung mit dem Verkäufer, ich als Käufer und der Franchise-Geber. Und er wird auch ein Ziel haben, nämlich, dass ich unternehmerisch erfolgreich werde. Weil nur dann wird er natürlich auch unternehmerisch erfolgreich. Das heißt, ich habe jemanden an meiner Seite, der sich thematisch sehr gut auskennt mit dem Geschäftsmodell, dem ganzen Konzept und vielleicht auch als etwas neutrale Instanz den abgebenden Franchise-Nehmer und mich als zukünftigen kaufenden Franchise-Nehmer begleiten kann.
Ja, absolut. Der Franchise-Geber, den sollte man da eigentlich immer auf seiner Seite haben als Gründer mit Potenzial oder als Erwerber mit Potenzial dann in dem Fall. Denn der Franchise-Geber hat natürlich ein großes Interesse daran, dass seine Franchise-Systembetriebe handelbar sind. Ne? Also natürlich nicht in dem Sinne, dass jeder Franchise-Nehmer frei darüber verfügen kann und plötzlich hat man Personen im System, die man da ungern hat, aber in dem Sinne, dass man sagt, eine Handelbarkeit mit den Systembetrieben, dass derjenige, der den Betrieb aufgebaut hat, dann auch über den Kaufpreis einen bleibenden Wert hat. Denn diese Perspektive ist ja auch ganz wichtig bei der Frage, wie bekomme ich neue Franchise-Partner, wenn ich schon mehrmals in meinem System unter Beweis gestellt habe, also aus Franchise-Geber-Sicht schon mehrmals in dem System unter Beweis gestellt habe, dass eine solche Übernahme funktionieren kann, dann ist das natürlich ein zusätzliches Verkaufsargument beim Verkauf neuer Franchisen, dass ich sage, ja gut, und wenn du nicht mehr möchtest, finden wir vielleicht wen Neues, der dir noch einen Kaufpreis dafür zahlt. Das kann nur im Interesse des Franchise-Gebers sein. Wie gesagt, immer unter der Voraussetzung, dass es auch unter der Kontrolle des Franchise-Gebers bleibt. Aber dann ist es so, in jedem guten Franchise-Vertrag ist zumindest die Möglichkeit einer solchen Übertragung schon vorgesehen, wenn sie auch natürlich immer von der Zustimmung des Franchise-Gebers abhängt.
Okay. Vielleicht final, gibt es einen total genialen juristischen Kniff, den ich als Käufer im Kopf haben sollte, wenn ich in den Prozess einsteigen möchte?
Ja, aber den werde ich dir doch jetzt hier nicht verraten.
Lieber Andreas, vielen lieben Dank.
Steffen,
und für den Einblick. Und wir hören uns dann, wenn es darum geht, auch, wie man vielleicht, wenn man ein Unternehmen gründet, daran denken kann, dass man dieses Unternehmen irgendwann später wieder verkaufen möchte.
Absolut, wichtiges Thema.
Vielen Dank, mach's gut.
Ciao. Gerne, tschüss.